Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Wir schauen auf die Themen des Tages mit Christoph Möller, Professor für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität in Berlin. Und ich habe da eine Meldung von Scotland Yard heute, nämlich die Warnung, dass künstliche Intelligenz auch zunehmend ein Kriminalitätsrisiko mit sich bringt. Konkretes Beispiel, immer perfektere Betrugsmails, also diese Phishing-Mails, wo man irgendwie aufgefordert wird, alle Daten preiszugeben, weil angeblich die Bank schreibt oder der Onkel oder die Bekannte.
Mir ist auch aufgefallen, dass die besser geworden sind.
Ja, ne? Es ist echt interessant. Also früher waren die ja immer so, dass man dachte, wie blöd haltet ihr uns eigentlich?
Ja, nee, ist es besser geworden.
Mittlerweile kommt man gut in Zweifel. Ja, das ist natürlich auch schon eine gewisse Ironie, wenn die Maschinen am Ende die besseren Betrüger werden.
Oh. Aber das ist doch eigentlich ganz normal. Mit der Technik wird die Kriminalität besser. Das ist doch eigentlich immer derselbe Wettlauf, den man ja auch sonst hat, wenn man irgendwo Safes knackt oder so. Und dass Intelligenz als solche kriminogen sein kann, ist ja auch nichts Neues.
Ja, wahr. Aber es ist natürlich auch ein kleines Beispiel für die großen Fragen, die sich da jetzt zunehmend stellen, ne? Bei der KI, bei der künstlichen Intelligenz. Letztendlich führt es, oder ich weiß nicht, Sie dürfen selber festlegen, was die entscheidende Frage ist. Ich habe gedacht, eine entscheidende Frage ist wahrscheinlich, brauchen wir Gesetze, die festlegen, was nur der Mensch darf und keine KI?
Kann man sich vorstellen, wird, glaube ich, nicht funktionieren. Nicht? Weil man gar nicht so genau weiß, wer der Mensch da jetzt ist. Wir sind alle irgendwie in Rechtsordnung und noch praktisch zusammen Zurechnungssubjekt. Wir konstruieren, wer was macht. Wir lassen uns helfen. Wir sind nie alleine. Und insofern ist immer die Frage, wo jetzt nur ich handle, immer eine ganz schön schwierig zu beantwortende Frage. Und das wird mit der Technik auch so sein. Man wird sich immer sagen müssen, warum muss ich diesen dummen Schriftsatz jetzt nochmal schreiben? Oder so, wir arbeiten auch in der Justiz, glaube ich, schon eine Menge mit Textebausteinen. Das ist erstmal keine KI, aber man sieht daran, dass man, und das kann man aber auch schwer nachweisen. Und daran sieht man schon, wer da was macht. Ist schwer zu beurteilen, und wenn der Gesetzgeber es verbietet, dann macht man es halt heimlich. Also ich glaube, das wird so einfach nicht klappen.
Das sagt der Jurist hier an dieser Stelle. Aber es gibt ja schon berufene Gremien, nämlich der Deutsche Ethikrat, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat, vor einer Woche eine Stellungnahme rausgegeben hat, die so den Grundton der Warnung hatte, würde ich das mal zusammenfassen. Sie haben sich das genauer angeschaut.
Ja, ich meine, weiß man nicht ganz genau, wozu man den Ethikrat hat. Das sind dann meistens so Verlautbarungen, denen alle zustimmen können. Und das macht sie immer so ein bisschen fad. In dem Fall wird dann gesagt, in gewisser Weise dürfte die Technik halt irgendwie den Menschen nicht ersetzen. Das ist so ein bisschen die These, ja. Okay. Wobei man sagen muss, was der Mensch ist, ändert sich eigentlich auch mit der Technik. Nicht? Also Mensch ist keine historische Konstante. Wir sind auch andere dadurch geworden, dass wir Bücher haben zum Beispiel, um mal eine Technik zu nennen. Und unsere Gedächtnisleistungen ändern sich und vieles andere. Also insofern sind das so ein bisschen so Allgemeinplätze mit vielen Fußnoten, finde ich, dass es vielleicht ein bisschen hart ist oder. Es fällt einem auch auf, dass dann in den ersten Teilen viel philosophische Literatur zitiert wird, aber die halt auch sehr selektiv. Also eher sozusagen deutsche idealistische Literatur, die vielleicht eher auch dazu einlädt, technikkritisch zu argumentieren als andere. Kann man so machen, kann man aber halt auch anders machen.
Also, aber höre ich bei Ihnen ein bisschen raus, eigentlich kann man gar nicht so richtig was machen. Also,
man muss richtig darüber diskutieren. Und ich meine, und der Punkt, der auch immer auch nicht falsch sein kann, den der Ethikrat natürlich auch macht, ist, dass es auch auf die Kontexte anguckt. Natürlich ist eine KI was anderes, vielleicht im medizinischen Bereich als in der Justiz. Ich glaube nur, dass man vielleicht nicht so sehr argumentieren sollte, man hat jetzt hier eine Lösung oder sowas, nicht? Sondern man muss einfach sagen, man hat hier Dilemmata und Widersprüche. Und der Widerspruch ist ja einfach auch der, dass wir uns gerne bedienen lassen. Ja. Also uns wird geholfen, und je mehr uns geholfen wird, desto weniger können wir. Also das ist sozusagen, dann der Diener wird zum Herrn oder der Herr wird zum Diener, das ist nichts Neues. Und das ist, glaube ich, einfach ein Dilemma, das wir haben. Und vielleicht sollte man es auch so als Dilemma nochmal aussprechen und sich dann auch klar machen, dass das unsere Humanität auf jeden Fall verändern wird. Nicht? Es ist also nicht so, dass der Mensch bleiben wird. Der Mensch ist nie dasselbe geblieben, und wir werden durch die Technik sehr viel anders werden.
Ich meine, es gibt ja allerlei Dystopisches, ja. Sei es irgendwie Stanley Kubrick, bei dem wir sehen, irgendwie, wie dann die Maschine, die künstliche Intelligenz entscheidet, ich breche mal diese Mission ab und schicke den Astronauten raus ins Weltall und mache weiter, weil der mich abschalten will. Ich denke jetzt mal, also ich meine, Sie sind jetzt nicht an deutschen Gerichten tätig, aber als Jurist natürlich diese Frage, ist es vorstellbar, dass Gerichtsurteile, dass juristische Prozesse letztendlich aufgrund ganz vieler Erfahrung vielleicht sogar besser entschieden werden von einer künstlichen Intelligenz, weil man auf alle möglichen Urteile, die es schon dazu gab, zurückgreifen könnte. Auch dazu gibt es die Dystopie in Filmform der Minority Report, wo Leute dann im Prinzip schon prophylaktisch verhaftet werden, weil die Prognose ergibt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie kriminell werden, ist sehr hoch.
Ja, das ist Predictive Policing. Das ist natürlich ein echt bemerkenswert. Der Film ist auch super. Und der Film antizipiert natürlich eine Entwicklung, die tatsächlich auch jetzt stattfindet. Nicht? Also in den USA vielleicht noch eher als bei uns. Also dass man mit bestimmten Personen oder auch bestimmten Stadtteilen anders umgeht, wenn man davon ausgeht, dass da mehr Kriminalität passieren wird.
Ich meine, die Versicherungen machen das schon lange.
Ja, klar. Und natürlich kann man bestimmte Entscheidungen ersetzen. Ich denke, das ist überhaupt keine Frage. Auch da gibt es wieder so ein Dilemma, nämlich dass wir auf der einen Seite, glaube ich, uns wünschen, irgendwie, dass Menschen Entscheidungen bei Menschen treffen und dass wir auf der anderen Seite sozusagen sehr menschengemachte Probleme haben, wie Vorurteile, Diskriminierung, ich meine, gibt es bei Algorithmen auch, aber wir irgendwo so die Vorstellung hatten, wir hätten gerne einen nicht diskriminierenden Menschen und dann sich die Frage stellt, ist ein nicht diskriminierender Mensch eigentlich dann noch sozusagen ein Mensch?
Naja, und dann bleibt natürlich die Grundfrage, wir sehen das ja gerade bei dem großen Erfolgsding ChatGPT, bedient sich natürlich bei allerlei menschlichen Quellen, durch Menschenhand, Menschengedanken, Denkmodelle, Texte und so weiter und so fort. Das ist ja auch ein Thema bei der KI, inwieweit sie letztendlich menschliche Vorteile, Machtverhältnisse perpetuiert, verstetigt dadurch, dass sie auch ständig reproduziert.
Ja, also jedenfalls haben wir das Gefühl, soweit ist sie einfach noch sehr perpetuierend, also im Guten wie im Schlechten. Sie hat sozusagen macht nicht den Sprung, den man vielleicht mit einer guten Idee verbinden würde oder mit Innovation. Sie springt nicht über den Schatten ihrer eigenen Quellen.
Das nächste iPhone, also sozusagen entsprechend der iPhone-Erfindung.
Aber auch das kann sich natürlich ändern.
Ja, ich habe übrigens was ganz Interessantes hier. Führt uns letztendlich wahrscheinlich zu Urheberrechtsfragen. Wir haben heute Morgen in der Redaktionskonferenz gesprochen. Unsere Chefin erzählte davon einem Bekannten, der ChatGPT, also diesem jetzt sehr bekannt gewordenen Chatbot, gesagt hat, schreibe ein Gedicht über die Entstehung des Internets im Stile von Goethes Faust. Mhm. Wollen Sie eine kleine Kostprobe haben?
Ja.
In finsterer Nacht, bei Mondesschein, die Welt umspannt von Zauberhand, der Geist der Neuzeit kündet fein von einer unbekannten Land. Ein Land der Wissen, Raum und Zeit, verbunden durch des Feuers Glut, der Funken sprühen, die Leitung breit, entfesselt ist des Wissens Flut.
Ja, ich glaube, bei der Neuzeit hätte ich schon gedacht, das kann eigentlich nicht von Goethe sein. Bei dem Wort. Und ich habe das auch schon ausprobiert. Also ich finde, er kann unterschiedliche Dichter unterschiedlich gut tatsächlich. Das ist noch nicht.
Also Herbert Grönemeyer kann es zum Beispiel nicht so gut. Konnte man im Süddeutschen Magazin sehen. Da hat man versucht, Grönemeyer-Texte jetzt durch den Chatbot schreiben zu lassen. Die interessante Frage, deswegen sagte ich Urheberrecht. Ich habe gesagt, kann ich das zitieren? Jetzt für die Sendung. Und dann kam die Frage, wen muss man eigentlich fragen?
Ja, das wird gerade groß diskutiert. Also wie die KI sich eigentlich zum Urheberrecht verhält. Und die Amerikaner, da sind ja gerade, gibt es ja sozusagen so Tendenz in der Rechtsentwicklung zu sagen, dass der Gebrauch davon sozusagen nicht, dass sozusagen derjenige, der es benutzt, nicht sein eigenes Urheberrecht geltend machen kann. Das hieße dann aber eigentlich die Technikkonzerne, die das Zeug auf den Markt bringen, irgendwie mit unfasslichen Urheberkompetenzen auszustatten. Das wird auf die Dauer sicherlich so nicht gehen. Mhm. Auf der anderen Seite sieht man an Ihrem Beispiel natürlich schon noch, dass Goethe vielleicht was anderes als Grönemeyer. Und das ist vielleicht auch was man dann nochmal bestätigt wissen will.
Danke, Computer.